Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR Podcasts, kurz vor Jahresende, Ausgabe 47 heute. Und heute greifen wir ein Thema auf, was sich schon mehrfach gewünscht worden ist, was wir vielleicht wohlwollend manchmal mehr oder weniger überhört haben. Aber heute geht es um das Thema Black Goo. Black Goo. Und ich habe es Daniel vorhin ja schon gesagt, dass ich, glaube ich, ganz, ganz andere Dinge recherchiert habe zu dem Thema als du, Daniel. Aber erst einmal an dich auch einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Dean. Schönen guten Abend, alle Zuschauer und Zuhörer. Über Black Goo weiß ich in der Tat gar nicht so viel und habe daher gar nicht so recherchiert wie du wahrscheinlich, sondern mir eher so meine Gedanken dazu gemacht. Und ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst.
Dann würde ich vielleicht mal die Einleitung machen, damit wir vielleicht mal gucken, dass wir da zumindest auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und zwar, Black Goo ist aktuell, wenn man manchen Menschen Glauben schenken mag, die größte Bedrohung für die Menschheit, die uns bevorstehen kann. Denn Black Goo ist ein mysteriöses Material, das vor allem auch, und da hast du, glaube ich, auch gesagt, da hast du vielleicht was zu, in Science-Fiction-Filmen, in Serien auch schon vorgekommen ist, aber möglicherweise auch in der realen Welt existiert. Und um dieses ganze Thema Black Goo überhaupt zu verstehen, müssen wir mindestens ein Jahrzehnt zurückgehen. Und zwar vor ungefähr 10 Jahren haben Forscher an Graphen oder haben Forscher Graphen entdeckt. Und dieses Graphen, dafür haben die Forscher damals auch einen Nobelpreis für bekommen, dieses Graphen haben die weiterentwickelt. Und das wurde erstmal als Wundermaterial bezeichnet, weil Graphen steif ist, dennoch dehnbar, mikrodünn, super stark, durchschneidend und undurchlässig. Also etwas, das Ultimative nochmal über Plastik sozusagen draufgesetzt. Allerdings hat sich Graphen als Mittel sozusagen wirtschaftlich und auch von den Interessen der Menschen halt nicht durchgesetzt und ist dann vom Markt verschwunden. Und jetzt kommt Black Goo ins Spiel. Graphen hat nämlich eine unheimlichere Seite, wie die Freunde aus dieser Richtung das sagen. Denn wenn man Säure auf Graphen sprüht, entsteht Graphenoxid. Und dieses Graphenoxid wandelt sich dann in etwas Schwarzes, Klebriges um, in einen schwarzen Schleim, der fast lebendig wirkt. Und jetzt wird die Frage aufgedrängt, als das damals entwickelt worden ist, als die Menschen das entdeckt haben, ob das wirklich alles vernichtet worden ist oder ob dieses Black Goo, dieses Graphenoxid, weiterhin existiert und vom Untergrund aus gesehen, und da kommen wir dann in diese einzelnen Bereiche rein, wofür Black Goo im Grunde genommen auch steht, für die Menschheit, für die Gefahren, die dahinter stecken, ist, dass diese Flüssigkeit oder dieses Goo sozusagen einfach nur da ist und im Grunde genommen gesagt wird, dass das eine übernatürliche Macht ist, die uns Menschen regieren möchte und auch schon ganz, ganz lange dazu imstande ist, das auch zu tun, Menschen zu verändern, indem dann beispielsweise, und das wurde halt auch gesagt, Impfungen verabreicht worden sind oder Spritzen verabreicht worden sind früher, wo Quecksilber enthalten worden ist. Und dass durch diese Methodik der Medizin im letzten Jahrhundert viele Körper darauf getrimmt worden sind, freundlicher auf Materialien von außen zu reagieren, wenn sie in den Körper reinkommen. Und damit wurde sozusagen aus der letzten und vorletzten Generation die Möglichkeit geschaffen, dass Black Goo in den Körper eindringen kann und die Auswirkungen minimal sein können, aber auch ganz katastrophal enden können und vor allem auch sehr bekannt dafür ist, laut dieser Szene, dass Black Goo imstande ist, Emotionen jedes einzelnen Menschen zu steuern, denn Black Goo bedeutet, dass es das übernatürliche Wesen ist. Das heißt, nicht der kleine Schleim, der dann reinkommt, metaphorisch gesehen, steuert einen, sondern der Inhalt, wenn das schon im Körper drin ist, dann bist du automatisch an dieses übernatürliche Wesen angeschlossen und das steuert dann die Emotionen der Menschheit.
Nochmal, wie kommen wir, die wir doch beeinflusst werden davon, damit in Berührung?
Wir müssen da ganz klar unterscheiden, wo erst einmal die Herkunft des Black Goos ist, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir entwickelt oder entdeckt haben, weil wir Menschen kamen ja erst vor ungefähr 10 Jahren selber darauf, dadurch, dass wir geforscht haben. Aber Black Goo gibt es schon viel, viel früher. Und da sind die Annahmen sehr weitreichend. Da heißt es dann auch, dass vor ungefähr 160.000 Jahren ein Raumschiff heruntergekommen ist, auf die Erde gekracht ist. Und dass sich das dann natürlich dann im Boden verteilt hat und durch diese automatische Verteilung, dass sowieso in jeden Organismus reingeht. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, was du auch immer sagst, mit hat die Erde ein Bewusstsein, könnte man hier theoretisch gesehen diese Verbindung herstellen, denn dieses Material ist von außen auf die Erde gekommen, ist in die Erde sozusagen eingesickert und das, was dort, wie ich es beschreibe, dass das dort eingesickert ist, das kann man nicht als einzelne Person sehen, sondern mehr als einen Transmitter für das große, ganz große, was es generell steuert. Das, was das am Ende des Tages ist, ob man das als Gottheit oder bezeichnet oder sowas, darüber spricht diese ganze Black-Goo-Anhängerschaft nicht, sondern es geht nur darum, dass dieser Schleim oder egal in welcher Form das dann noch auftaucht, weil es halt direkt im Organismus drin ist. Also du musst es auch nicht immer so sehen, dass es wirklich dieser schwarze Schleim ist, sondern das ist auch wirklich teilweise sehr metaphorisch zu sehen, dass dadurch, dass wir verschiedene Stoffe aufnehmen, bewusst, unbewusst mit dem Körper, dass wir dann eben diese schlechten, ja, ich nenne es jetzt mal Vibrations sozusagen, aufnehmen. Und sobald das erfolgt ist, haben wir sozusagen einfach keine Möglichkeit mehr, unser Leben grundsätzlich zu steuern, denn dann geben wir alle unsere Emotionen und Handlungen ab an das größere Wesen. Und das größere Wesen braucht sozusagen nur diese Verbindung zum Körper. Und dafür ist dieses Black Goo beispielsweise da. Es dient einfach nur zu der Verbindung zwischen mir und diesem großen übernatürlich oder übergeordneten Wesen, was alles letzten Endes auch steuert.
Also habe ich das richtig verstanden, dass die Theorie besagt, dass dieses Black Goo keine wirkliche Substanz ist? Oder doch?
Beides, das ist ja das. Ich führe das noch mal ein bisschen aus, vielleicht um die Funktionsweise da zu erklären, weil da wird das nämlich genau aufgegriffen, dass es eben nicht nur dieser Schleim ist, sondern auch verschiedene Formen annehmen kann. Deswegen noch mal da, es dient nur als Verbindung zwischen dem, womit es sich verbinden möchte, was es dann steuern möchte, sozusagen, wenn man das beschreiben kann. Die genaue Funktionsweise von Black Goo ist aufgrund seiner Natur schwer zu erfassen und bleibt in wissenschaftlichen Aufzeichnungen unklar. In verschiedenen Darstellungen, wie in Filmen beispielsweise, zeigen sich unterschiedliche Eigenschaften von ökologischem Terror bis hin zu transhumanistischem Supercomputing, also KI, ja? Oder es wird auch metaphorisch verwendet, symbolisiert, wie beispielsweise das Verschwimmen zwischen getrennten Realitäten. Da haben wir auch im Podcast schon öfter drüber gesprochen, wie das ist, wenn man in andere Realitäten eintaucht. Dafür ist das dann zum Beispiel auch da, damit diese Ebene, diese Möglichkeit geschaffen werden kann und fungiert als interdimensionaler Eindringling. Das kann natürlich auch sein, dass der halt Besitz von jemandem ergreift. Die Details sind hier zweitrangig, denn das Medium selbst ist die Metapher und das Monster. Und die Botschaft ist einheitlich. Black Goo, was auch immer es ist, erscheint als fremd und als die Quelle allen Übels auf dem Planeten. Das heißt, alles das, was böse ist, Black Goo ist nichts Positives in diesem kompletten Aspekt hier. Alles das, was böse ist und das, was die Welt vernichten möchte, that's Black Goo. Es gibt keine positive Eigenschaft daran.
Keine positive Eigenschaft daran. Okay, es ist negativ. Ich finde die Idee gut. Also das, was ich über das Black Goo gehört habe, ähnelt natürlich dem, was du dazu erzählt hast, ja. Ich habe auch nicht viel mehr gefunden, Schrägstrich recherchiert, als du jetzt vermutlich. Gehen wir davon aus, dass Black Goo eine Substanz ist und gehen wir davon aus, dass dieses Black Goo aus vielen Millionen kleinen Einheiten besteht, die wie auch immer miteinander verbunden sind. Und gehen wir weiter davon aus, dass diese Substanz in Anführungszeichen auch eine Intelligenz besitzt, die nicht fremdgesteuert ist, dass diese Substanz selbst die Intelligenz ist, das intelligente Wesen ist. Oder dass sie entweder fremdgesteuert werden kann oder selbst entscheidend interagieren kann. Das, okay, ist ja eigentlich egal. Können wir jetzt mal Gedanken zu zwei Szenarien machen, die ich ganz interessant finde. Im ersten ist Black Goo entweder eine außerirdische Lebensform, also ein eigenständiges, ja, bewusstes Lebewesen, eine eigenständige Intelligenz. Welche Agenda könnte eine solche Lebensform haben, nachdem sie, ja, wie auch immer, auf einem Planeten wie der Erde angekommen ist? Das zweite Szenario würde ich so beschreiben, es ist eine von Menschen entwickelte Substanz, darüber habe ich auch gelesen, dass es eine von Menschen entwickelte Substanz sein könnte, Schrägstrich Lebensform, wer weiß, die programmiert und gesteuert werden kann. In dem Szenario ist Black Goo in der Lage, die Form, Farbe oder Verhalten beliebig zu verändern, so dass sie, sagen wir, unbegrenzt einsetzbar ist. Ich finde das erste Szenario ganz cool. Was für Gedanken hättest du zum ersten Szenario? Ich kann es mal wiederholen, wenn du es nicht mehr weißt.
Gerne nochmal in Kürze, damit auch alle dabei sind.
Okay, das erste Szenario ist, dieses Black Goo ist eine außerirdische Lebensform.
Ach ja, genau,
Ein außerirdisches, bewusstes Lebewesen.
genau, da habe ich direkt eine Frage zu, bevor ich das nämlich beantworte zum ersten Szenario. Ist dann für dich Black Goo dann das denn im weitesten Sinne sowas wie einfach eine andere Spezies, eine andere Lebensform oder ist es generell allumschließend alles das, was von außen kommt?
Ich habe da eher so Gedanken wie, erinnere dich an unsere Folge mit Liquid Aliens. Ich hatte doch, wir hatten dann die Idee von einer flüssigen Lebensform, die zum Beispiel in einem Schiff ist, in einem Schiff integriert ist, im Fluggerät, UFO, wie auch immer du es nennen willst, Raumschiff integriert ist, das steuert und ja, darin eben agiert, nicht landen muss. Also es kann von A nach B fliegen mit diesem Ding, es muss nicht landen, es ist resistent gegen Umwelteinflüsse. Es ist ihm egal, ob auf dem Planeten, an dem es vielleicht ankommt, Sauerstoff ist, etc. pp. Also eine resistente Lebensform, resistent gegen alles Mögliche, gegen äußere Einflüsse. Den Gedanken finde ich ganz gut und vielleicht habe ich sowas im Kopf, wenn ich das hier sage, was ich da jetzt gesagt habe.
Also ich denke dann in diesem Bezug, dann kann man ja wirklich dann ja eigentlich auch von einer bestimmten Rasse sprechen, weil ja nicht jede außerirdische Lebensform ja gleichzeitig direkt flüssig ist. Ja, also da kann man ja schon sagen, dass es nur bestimmte Formen dann da draußen gibt, aber die kann man ja dann auch da wieder zusammenfassen, weil sie eben flüssig sind, sind sie eben anders als die anderen. Also deswegen kann man ja auch schon von einer bestimmten Rasse da sprechen. Ich finde dieses Szenario, als ich mich da eingelesen habe und gerade wenn du auch Liquid Aliens nochmal ansprichst, war eine sehr, sehr interessante Folge gewesen, wo diese Gedanken ja auch aufkamen, diese ethischen Fragen. Wir hatten uns ja die Frage gestellt, wenn ein Raumschiff auf die Erde kracht, ne, welches Recht hätten wir halt, einen Alien zu sezieren? Und da haben wir das ja immer kleiner und kleiner gemacht. Und wir sind vom Standard-Alien ausgegangen und sind dann ja bei der flüssigen Lebensform gelandet. Könnten wir uns das ethisch dann anmaßen, dass wir diese flüssige Lebensform auch testen? Und nach unserem Willen testen, wie der Mensch halt eben ist. Ne? Und da kommen wir in diese ethischen Bereiche rein. Und darüber habe ich zum Beispiel bei dieser Recherche heute auch gar nicht nachgedacht. Aber das ist, im Grunde genommen ist es ja genau diese Theorie, über die wir da auch gesprochen haben. Und wenn ich das jetzt in den Bezug zu Black Goo setze, finde ich schon, dass es da bestimmte Verbindungen gibt, wo ich sagen würde, da bin ich zumindest offen für, dass ich mir das anhöre und vielleicht auch an das eine oder andere glauben mag. Das, was mir allerdings sehr viele Bauchschmerzen bereitet, ist diese Definition davon, dass das im Grunde genommen, und das ist ja eben der Unterschied zwischen dem, was wir oder was ich hier beschrieben habe oder zu den Gedanken, die du dahin äußerst, ist, dass es hier ja um etwas ganz, ganz Böses geht, also um eine grundlegende Eigenschaft, die halt in keinerlei Art und Weise als gut zu beschreiben ist und dann eher etwas ist, was negativ ausgelegt werden kann. Und das ist ja was vollkommen anderes als wie eine flüssige Lebensform, die du dann auch beschreibst, die in einem Raumschiff unterwegs ist. Weil das ist ja einfach nur eine Lebensform, das ist ja mehr als einfach nur die Eigenschaft, böse zu sein. Da steckt ja mehr dahinter, da steckt ja sozusagen ein ganzer Mensch dann dahinter. Und nichtsdestotrotz sehe ich da halt schon irgendwo gewissermaßen die Verbindung. Ich muss sagen, wenn mir überlassen würde, welche der Optionen mir lieber sind, muss ich hier sagen, ich finde es ganz neutral betrachtet, ist da in dem Moment eigentlich egal, weil auch die Definition des Black Goose, wie ich es vorgetragen habe, die sagt ja auch ganz eindeutig aus, dass wir Menschen irgendwann imstande gewesen sind, vor einigen Jahren, das auch zu entwickeln, was es ja augenscheinlich schon seit den Aliens gibt oder seitdem Dinge auf die Erde runtergekommen sind, wo sich das schon entwickelt hat. Und jetzt sind wir Menschen in der Lage, das selber im Labor sozusagen zu züchten. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir neues Leben sozusagen erschaffen. Aber das, was dort erschaffen wird, ist nicht die Definition von Leben, wie man sich das halt vorstellt, als Lebewesen mit allen möglichen Sinnen und allen möglichen Eigenschaften, sondern die Aussage hier ist ganz klar, das, was der Mensch hier auch erschafft im Labor, ist das pure Böse. Und das pure Böse muss dann rausgetragen werden in die Welt. Dann ist es dann in einer Form, die dann greifbar ist, sozusagen, weil sie hergestellt worden ist vom Menschen. Und das pure Böse muss verteilt werden. Und das kommt jetzt vom Menschen. Das gab es allerdings schon vor tausenden Jahren schon vorher. Die große Neuigkeit ist, dass wir Menschen jetzt angeblich imstande sind, auch das pure Böse zu erschaffen, aus dem Labor.
Okay, ich finde das ist ein sehr esoterischer Ansatz, finde ich. Es gibt also was übergeordnetes Böses und das braucht einen Träger, um vielleicht auf den Menschen oder auf die Natur oder auf was weiß ich übertragen zu werden. Es braucht eine Art, ja, einen Leiter oder sowas, damit du es verteilen kannst. Weiß nicht, da beißt sich der Hund ein bisschen in den Schwanz für mich. Wenn es was übergeordnetes Böses gibt, wenn es das Böse gibt, ich glaube nicht, dass du es mit Hilfe von der Substanz oder mit Hilfe von irgendetwas Physischem in Form bringen musst, um es dann zu verteilen unter den Leuten. Ich glaube da, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das nötig wäre. Und dann, wenn du sagst, wir könnten es in Laboren, wir können praktisch das pure Böse im Labor herstellen nun. Zu welchem Sinn und Zweck brauchen wir das? Und können wir dann auch im Gegensatz dazu das pure Gute herstellen? Es muss immer so ein bisschen Ausgleich geben, ne? Herstellt immer so die Dualität. Wo böse ist, muss auch was Gutes geben.
Aber das wäre dann ja im Gegensatz zu einem esoterischen Ansatz eher der spirituelle Ansatz, wo man sagt, da wo das Böse existiert, muss auch unweigerlich das Gute existieren. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, und natürlich würde wahrscheinlich der Großteil der Menschheit auch denken, dass wenn wir imstande sind, das pure Böse zu entwickeln, dass es eindeutig das Böse ist. Aber du wirst auch da sehen, in diesen Bereichen, bei den Menschen, die das entwickeln, wenn wir davon ausgehen, dass das die Realität ist und dass das in Wahrheit auch wirklich passiert, dass diese Menschen mit Sicherheit nicht an diesen Ansatz reingehen und sagen, so, ich mache das jetzt, weil es das pure Böse ist, sondern weil es für diese Art von Mensch natürlich auch gute Aspekte hat. Natürlich sehr stark fragwürdig, was man damit machen möchte, wenn man die ganze Welt sozusagen unterwerfen möchte. Allerdings ist es aus deren Perspektive natürlich etwas anderes und wo sie natürlich dann denken, das ist nicht zwangsläufig was Böses, weil sie natürlich ihre Vorteile daraus sehen. Deswegen ist ja diese ewige Frage von Gut und Böse, das kann man ja auch wirklich immer nur sehr, sehr grob beurteilen. Und das meine ich hier ernst, so ernst, wie es ist. Wenn man in Betracht zieht, stell dir vor, du müsstest wirklich jeden einzelnen Menschen auf der Erde fragen zu jedem x-beliebigen Thema, ob derjenige das für wenn es um Eigenschaften geht, als Beispiel, ja, und du fragst dann wirklich 7, 8 Milliarden Menschen, ist diese Eigenschaft, die ich dir jetzt zeigen werde, gut oder ist sie eher schlecht? Und ich kann dir garantieren, dass 50% sagen, es ist gut, 50% sagen, es ist schlecht, weil die Definition von gut und böse wirklich sehr, sehr individuell ist. Natürlich hat sich die Gesellschaft auf gewisse Parameter geeinigt oder auf gewisse Regelungen geeinigt, wo man sagt so, wenn man viel einem Menschen gibt, dann ist das eine gute Sache. Und wenn man viel von Menschen nimmt, ist es im Grunde genommen ja eine schlechte Sache. Da ist sich ja die Menschheit im Grunde genommen einig. Aber auch bei diesem Thema oder bei diesem konkreten Beispiel spielt auch sehr stark dann eine Rolle, was auch letzten Endes die genaue Definition davon ist, zwischen geben und nehmen. Und da ist es kulturell manchmal sehr unterschiedlich, was es Geben und Nehmen betrifft, wo man sagt, so, das ist respektvoll, das ist nicht respektvoll, das ist gut, wenn man das macht, das ist schlecht, wenn man das macht. Und deswegen glaube ich, dass selbst dieses einfache Beispiel, es ist gut, wenn man viel gibt und es ist schlecht, wenn man viel nimmt, dass das in anderen Kulturen sehr wahrscheinlich auch ähnlich aufgefasst würde. Allerdings da wahrscheinlich auch gewisse Einschnitte wahrscheinlich auch da sind. Und deswegen sage ich, es ist sehr schwer zu beurteilen, was gut und was schlecht ist.
Weil das Konzept von Gut und Böse eben auch menschengemacht ist. Wir haben das erfunden. Wir Menschen haben das erfunden und in die Welt gerufen, das Konzept von Gut und Böse. Ich glaube nicht, dass es. Ich habe es vorhin gesagt, das heißt nicht, dass ich das lebe und das ultimativ glaube, dass es überall, wo es was Gutes gibt, auch was Böses geben muss und andersrum. Das glaube ich nicht. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Böse die Überhand hat und dass es mehr Böses in unserem nach unserem Verständnis Böses gibt als Gutes auf der Welt. Kann mir gut vorstellen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es da einen Ausgleich geben muss. Ob es den gibt, ob es ausgeglichen ist, das Verhältnis, weiß ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, meine Frage wäre eben, was ist denn die Meinung derer, die diese Meinung vertreten, diese Theorie vertreten? Wofür wird das eingesetzt? Was macht man damit? Was tut man damit? Oder was hat man schon damit getan?
Wenn ich dir da ein ganz, ganz krasses Beispiel da vielleicht geben kann für den Bereich, ist es so, dass natürlich, wenn wir uns da natürlich aufhalten, ist es da so, und da müssen wir ja ganz offen drüber sprechen, aber das ist ja auch jedem jetzt mittlerweile klar, wir reden ja hier über eine sogenannte Theorie, wie wir das auch gerne betiteln, aber im Grunde genommen ist es ja wirklich etwas, was sehr weit weg von der wirklichen Realität ist. Und damit meine ich die die faktische Realität, in der wir uns befinden. Nicht, wenn da einer meint, ja, nur wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und diese Gedanken gibt es ja auch und ich bin in meinen vier Wänden eingeschlossen in diesem Moment gerade, dass draußen, da außerhalb meines Hauses, dass die Realität da gerade nicht stattfindet, sondern sie ruht sozusagen, weil ich gerade nicht aktiv daran teilnehme. Diese Gedanken gibt es ja auch. Deswegen sage ich, wir sind uns ja alle einig, dass diese Realität zu gewissermaßen ja wirklich da ist und dass sich jeder darin befindet. Das, worüber wir hier sprechen, das ist ja wirklich etwas, was eine Verschwörungstheorie einfach im Grunde genommen ist. Und das meine ich nicht als Wertung, als etwas Negatives, weil ich mag dieses Wort Verschwörung generell auch nicht, weil es hat für mich auch so ein UFO-UAP. Freunde, ich verstehe euch, warum ihr manchmal Sachen und Namen und Bezeichnungen ändert, ja? Also vielleicht finden wir für Verschwörungstheorien ja auch noch in der nahen Zukunft auch mal eine andere Begrifflichkeit. Es ist so absurd und das, woran sich die Leute halt haften, sind dann beispielsweise so Themen, da wurde da Greta Thunberg dann auf einem Covermagazin gezeigt, wo Öltropfen an ihr runtergelaufen sind. Und die Aussage aus der Community hieß dann, das ist nicht Öl, sondern das ist Black Goo. Und sie, Greta Thunberg, ist in dem Moment dann auch eine Befürworterin, dass es das im Endeffekt auch wirklich gibt. Und deswegen wurde sie auch genauso abgelichtet. Dann gibt es dann auch noch von Billie Eilish ein Musikvideo When the Party's Over, das kennst du vielleicht auch, da trinkt sie ja so ein Glas und auf einmal kommen dann aus ihren Augen dann diese ganzen schwarzen Tränen und so. Was glaubst du denn, was die Community gesagt hat, die Black Goo-Anhänger? Das ist dann nicht irgendwas, was dann vielleicht dann auch Öl ist oder irgendwas Schwarzes ist, sondern nein, das ist auf jeden Fall Black Goo. Und damit zeigt sie sich auch dann in dem Fall, dass sie eine Anhängerin oder eine Befürworterin dieser sogenannten Bewegung ist, was vollkommen absurd ist. Da muss man doch mal ganz ehrlich sein, das ist doch vollkommen absurd, wenn man das behauptet.
Ich sehe das ähnlich. Da wurde ich schon öfter mal gerügt für meine Meinung zu dem Thema, aber ich bin auch der Meinung, hey, wenn die Merkel da stand mit ihrer Merkel-Raute, was sie mit den Händen da gemacht hat, oder dies und das, oder diese angeblichen Reptiloiden dann, dass man dann die Augen sieht, wie sie irgendwie die Augen switchen zwischen den menschlichen Augen und den Reptiloiden-Augen hin und her. Wenn ich einer geheimen Organisation angehöre oder einer Rasse, die die Menschheit unterjocht, der Reptiloiden, und im Geheimen operiere oder irgendein anderes geheimes Konzept verfolge und lebe, dann gebe ich doch den Leuten keine Hinweise. Schon gar nicht, wenn ich weiß, dass die Idee oder dass die ganze Geschichte schon vielleicht in Verschwörerkreisen, Verschwörungstheoretikerkreisen die Runde macht. Dann gebe ich doch keine Hinweise darauf, dass es dann wirklich so sein könnte. Dann andere sagen dann, ja, was ist dabei, wenn sie es tun? No, wir werden die Wahrheit sowieso nie rausfinden. Ja klar, aber würde so eine Organisation, die irgendwas Böses im Schilde führt und die Menschheit irgendwie unterjochen will, ja, würdest du es tun? Ich würde es nicht tun. Ich würde da keinen Spaß draus machen, dann in der Öffentlichkeit mich irgendwie so zeigen. Da würde ich geheim heißt halt geheim bei mir. Ne? Ich würde halt im Geheimen dann agieren, meine Agenda durchziehen im Geheimen und würde nicht irgendwelche kleinen Hints und Hinweise geben die ganze Zeit. Das macht für mich keinen Sinn, das Ganze. Ne? Außer man macht sich jetzt einen Spaß draus. Und ehrlich gesagt halte ich viele Musiker, damit meine ich jetzt nicht Billie Eilish, die da angeblich bezichtigt werden, Handzeichen zu geben oder dies und das, die halte ich nicht für intelligent genug, um in solchen Kreisen sich zu bewegen und da international mitzumischen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Es gibt aber auch so Charaktere wie Jim Carrey. Ich weiß nicht, ob du das mal auf YouTube gesehen hast. Der ist ja auch manchmal bekannt für seine komischen Handzeichen. Und da wird das in Videos ja auch aufgegriffen, dass er ja auch mit seinen Äußerungen gegenüber Hollywood, der dann auch ganz klar ja auch sagt, das sind ja wirklich Dämonen teilweise, die dort in Hollywood tätig sind. Und das ist ganz, ganz schlecht, ne? Und da kommst du dann wieder in diese absurdesten Themen mit rein. Aber und das muss ich ja auch wirklich dann in dem Moment ja zugeben, dass wie sich Jim Carrey dann in dem Fall auch äußert oder wirklich konkreter noch aussagt. Und wenn dann auch bekannt ist, dass manchmal auch künstliche Lacher eingespielt worden sind, obwohl das Publikum in dem Moment der Aufnahme gar nicht lacht. Und das wird für das Fernsehen dann gefaked, damit das eben dann mehr belustigend ist, wie er sich dann auch äußert. Wir können da mal vielleicht ein, zwei Links unten drunter setzen, unter das YouTube-Video hier, damit ihr das auch mal sehen könnt, worum es da konkret geht. Ist sehr, sehr auffällig und wir haben das in der Vergangenheit ja immer gehabt, dass wenn Medien versucht haben oder grundsätzlich, wenn irgendjemand versucht hat, eine wahre Geschichte im Nachgang zu fälschen und das kommt dann raus, egal ob das eine persönliche Geschichte ist oder wenn irgendwas passiert ist, was man versucht hat zu verschleiern, dann ist das ja umso mehr verdächtiger, dass man da doch auf jeden Fall jetzt mal sehr genau hinguckt, um was es denn da wirklich vielleicht gehen könnte, obwohl wir, und du hast den perfekten Satz vorhin wieder ge gesagt und genannt, den man, wenn wir uns austauschen über alle Themen, die man halt immer sagen kann, am Ende finden wir keine definitiven oder endgültigen Beweise, weil es halt immer sehr schwierig ist, an diese Beweise sozusagen ranzukommen. Und ich erinnere mich, ich habe vor kurzem mit Dieter darüber gesprochen, über die Definition, was heißt denn eigentlich Beweis? Wenn wir über irgendwas sprechen, und es ist egal, worum es geht, wir nehmen irgendein beliebiges Thema und da gibt es dann ein Ergebnis, was vielleicht fragwürdig ist, und dann werden dann 10 mögliche Dinge einfach hingelegt, sozusagen auf den Tisch, die erklären könnten, warum es dann dieses Ergebnis ergeben hat. Und dann wird dann gefragt, oder dann sitzen wir beide dann da vor dem Tisch und gucken uns die 10 Dinge an. Und die Frage wird gestellt, was von diesen 10 Statements sozusagen ist denn ein Beweis dafür, dass es wirklich dann zu diesem Ergebnis geführt hat? Und ich kann dir garantieren, wenn wir das unabhängig davon machen und wir sehen die Antworten sozusagen voneinander nicht, würde ich viele dieser Statements, die ich dann sehen würde, manchen würde ich dann sagen, okay, das ist für mich ein Beweis, der gelten würde, warum ich das dann glaube, was da passiert ist. Wo du dann vielleicht so einen Satz oder so ein Statement liest und sagst so, ja, das ist für mich kein Beweis, aber ich entscheide mich halt für den anderen Zettel da, weil das für mich halt mehr Sinn macht. Deswegen ist halt die Frage, was bedeutet Beweis wirklich? Und da redet man ja nicht von der Definition, was dann im Duden steht, ein Beweis steht, blablabla, weil das, ich finde, Beweis ist sehr individuell, gerade hier bei den ganzen grenzwissenschaftlichen Themen. Also da sagen manche Leute, ja, das ist doch Beweis genug. Und da sagen wir dann, mach mal eine höhere Auflösung. Ja, aber für viele Leute ist es dann schon ein Beweis, wo wir dann sagen, das reicht für uns noch nicht, damit es uns überzeugt. Und wir sehen das auch in dem Moment nicht als Beweis an.
Ein Beweis ist für mich auch eindeutig und nicht von Hand zu weisen. Also, vielleicht habe ich da eine andere Definition von Beweis als andere Menschen, aber Beweis ist für mich halt ein eindeutiger Beweis, der keinen Raum für Spekulation lässt. Wenn ich ein UFO-Video oder ein UFO-Bild ist für mich eben kein eindeutiger Beweis. Es ist ein Hinweis, dass da irgendwas etwas ist. Und ich kann die Geschichte glauben, wo das UFO-Foto herkommt oder das Video herkommt. Und selbst wenn es mein engster Vertrauter gemacht hat, es ist ein Beweis, ist es noch nicht für mich dann in dem Moment. Es ist, wie gesagt, ein Hinweis, es ist sehr interessant. Ich finde das gut. Ich glaube ihm vielleicht auch seine Geschichte, dass er das da gesehen hat. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es trotzdem nicht, was er mir da zeigt, ne? Beweis ist einfach, müsste eindeutig sein. Das Ding landet irgendwo und ich sehe es und kann mit der Hand dran klopfen. Vielleicht wäre das Beweis. Vielleicht bin ich auch so durchgeknallt, dass ich dann da stehen würde und würde mich fragen, hat das dann trotzdem jemand gebaut? Oder also jemand auf der Erde gebaut? Oder ist das irgendeine verrückte Technologie, die ich nicht kenne? Ja, ich weiß nicht. Aber ein Beweis muss schon sehr eindeutig sein. Also diese ganzen Bilder, die jetzt kursieren und so, das wird ja immer verrückt jetzt mit der KI. Das wird ja. Also die KI, die Leute drehen ja frei mit der KI aktuell, wenn du bei Facebook zum Beispiel in die Gruppen reinguckst. Was da aktuell an KI-Videos und Bildern geht, das ist nicht mehr normal. Ja, also, und alles ist angeblich ein Beweis. Also ganz schwierig. Das Thema Beweis ist ganz schwierig. Ja, werde ich auch oft geschimpft. Wenn Leute dann zu mir sagen, wieso reicht das nicht, dass der hat das erlebt und das gesagt und dies und das. Ja, ich tick halt so, ne? Mit den Beweisen tue ich mich immer schwer.
Ja, aber mit dem Fortschritt der Technologie der Menschheit haben wir uns damit natürlich gar keinen großen Gefallen getan. Also die ganze Szene sich generell nicht, wobei man natürlich auch sagen muss, was kann jetzt die Szene natürlich dafür, für den Fortschritt der Menschheit? Es war ja natürlich vorher ja schon schwierig, dann, wenn es um Fotos oder Videos ging, dann auch wirklich zu beweisen. Mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein, dass es sich um das handelt, was dann beschrieben worden ist, was der Mensch dann in dem Moment halt festgehalten hat auf Foto oder auf Video. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Szene hat es vorher nicht einfach gehabt und jetzt hat es sie eigentlich fast unmöglich, wirklich konkret zu beweisen, dass das, was da vielleicht gesehen worden ist, dass das wirklich existiert und die Realität ist. Denn am Ende des Tages ist es doch jetzt so, wenn mir ein schlechter Foto- oder Videobeweis präsentiert wird, wird natürlich die Frage gestellt, wir sind im Jahre 2023. hast du es mit einem 3310 aufgenommen? Wie kann das sein? Also diese Videos, die sind heute ja immer noch gang und gäbe. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, weil man da natürlich nicht viele gute Sachen erkennt. Und ich sage auch, da musst du auch da keinen Vorwurf den Leuten machen, weil unsere Technologie, die wir in der Hosentasche tragen, die ist aktuell eben noch nicht so ausgereift, dass man wirklich glasklar solche Dinge erkennen kann. So, das heißt, wir haben bei den Menschen, die vielleicht vermeintlich wirklich etwas da draußen sehen, haben wir das Problem, dass die Qualität oftmals nicht ausreicht. Wenn ich dann die Aussagen höre, du musst dann da reinzoomen, da musst du es schärfen oder musst du noch mal mehr reinzoomen, wo ich schon fast die Pixel sehe, ja, auf dem Bildschirm, wo ich dann schon erkenne, auch, okay, da wird es ein anderer Blauton, ja, von der Farbe her. Also wo das überhaupt nicht mehr natürlich ist und ich mir dann anhören kann, ja, du erkennst doch jetzt eindeutig die Form. Ne, das ist doch genau das. Das kann ja gar nichts anderes sein. Wir haben ja auch schon Videos von dir analysiert, wo du deine UFOs da angeblich gezeigt hast, ja. Und das habe ich auch erkannt. So, glücklicherweise hattest du da aber natürlich eine Technologie verwendet, wo man reinzoomen konnte, wo man aber zumindest erkennen konnte, dass hier irgendwas ist, was wirklich nicht natürlichen Ursprungs sein könnte. Aber es war trotzdem so unscharf und so ungenau, dass man halt nicht erkennen konnte, was es ist. So, das ist die eine Seite. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite das Thema durch den Fortschritt der Technologie, dass wenn uns etwas Gutes jetzt präsentiert wird oder etwas präsentiert wird, wo man sagt, okay, oh, das von der Qualität her jetzt echt mal, ne, wo man vielleicht mal wirklich was erkennt, sind wir jetzt im Zeitalter der ultimativen Anzweiflung, denn alles kann jetzt komplett am PC in einem kleinen Einzimmer-Apartment oder du bist bei deinen Eltern zu Hause, bist 10 Jahre alt, bekommst deinen ersten Rechner, holst dir die erste Einsteigersoftware im Bereich der KI als Beispiel. Ich habe es ja selber mit dem Video-Editing. Ich habe dir ja auch schon Sachen gezeigt, die ich damit machen kann. Ich lade ein Lied rein, beispielsweise hier in das Videoprogramm und kann sagen, bitte schneid mal die Stimme raus oder bitte schneid mal die komplette Musik raus. Ich möchte nur die Stimme hören. Das, wie die Beatles Now and Then jetzt vor ein paar Monaten rausgebracht haben. Diese Technologie, das zu machen, einfach mal zu sagen, so hier, ich nehme jetzt einfach mal die Stimme aus dem Song raus, so, das war vorher nicht möglich, das mache ich jetzt in 2 Sekunden gratis innerhalb der Software, das war ein kostenloses Update. So, das ist natürlich cool für den Audiobereich und ich spiele damit gerne rum, vor allem auch als Musiker. Jetzt stelle ich mir mal vor, wie ist das denn mit einem, der professionell wirklich Filme macht für YouTube oder weil er das studiert in dem Bereich? Und dann kommt er jetzt an solche Technologien ran, die das unfassbar einfach machen, jedes Videomaterial vor allem zu fälschen, aber dennoch so aussehen zu lassen, dass es nicht mehr offensichtlich ist, dass es sich um eine Fälschung handelt, sondern dass man dreimal hingucken muss, ob es hier wirklich um eine Fälschung geht oder ob es vermeintlich halt echt ist. Das heißt, im Grunde genommen, egal ob das Material gut ist oder schlecht ist, es wird immer angezweifelt werden. Es gibt kein Plan C oder keine dritte Alternative zu sagen, so könnte man das präsentieren, dann wäre es auf jeden Fall glaubhafter. Das geht dann nur mit den Informationen, die man dann vielleicht noch beilegt. Aber der Großteil der Leute, die doch solche Sachen sehen und solche Erfahrungen machen, das sind keine Wissenschaftler. Die machen das Handyvideo, machen ein Foto, schicken das dann rum. Merken sich aber natürlich nicht, wo haben die sich dann befunden. Da ist da vielleicht Flugverkehr, dies, das dann abgelaufen. Also eine direkte Kommunikation oder ein direktes Runterschreiben aller Ereignisse, die in dem Moment stattgefunden haben, um das wissenschaftlich wirklich prüfen zu können, das ist ja nicht der Großteil. Und dann verschwindet das sofort. Das heißt, die Information an Zahlen, an nackten Zahlen, die wir daraus gewinnen könnten, die verschwinden automatisch bei jeder Sichtung von einem normalen Menschen. Und die Leute, die dann, und da habe ich auch mit Dieter drüber gesprochen, die dann im Staatsdienst sind, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, die als Piloten arbeiten, als Kampfjet-Piloten, die dann rumfliegen, solche Phänomene am Himmel beobachten. Da werden alle Daten sofort automatisch aufgenommen. Das wird dann alles gemacht. Aber an diese Informationen kommt der normale Mensch ja gar nicht ran. Das heißt, wir wissen ja nach wie vor nicht, was die da verheimlichen. Und ich gestehe ja ein, und das ist ja das, was du ja auch gesagt hast, mal, als du deine Sichtung am Himmel gesehen hast. Und da habe ich für mich auch immer gesagt, so, wenn mir jemand etwas konkret berichtet, dem ich trauen kann, der mit seinen eigenen Augen was gesehen hat, was er nicht erklären kann, geht ja nicht darum, ob es ein UFO war oder nicht, aber was er nicht erklären kann, dann glaube ich dem, dass er sich das nicht erklären konnte, was es ist. So, und dann gibt es ganz, ganz viele detaillierte Phänomene, die passiert sind. Und dann siehst du so einen Kampfjetpiloten, der so ein Phänomen am Himmel macht. Natürlich ist das nichts Außergewöhnliches, dass da etwas Ungewöhnliches oben am Himmel passiert. Qui-Gon Jinn, Episode 1, erwartet das Unerwartete. Das heißt, die Sachen, mit denen man gar nicht rechnet, die werden doch so ultra häufig wahrscheinlich da oben vorkommen. Das wird alles dann schön fein säuberlich notiert und dokumentiert. Aber ich glaube auch nicht, dass da wirklich, dass wir da dann über Aliens oder Raumschiffe sprechen, sondern wirklich über Dinge, die wir vielleicht noch nicht erklären können, aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil ich meine, wir haben doch nicht einmal die komplette Erde für uns wirklich so ergründet in allen Bereichen, medizinischen oder wissenschaftlichen Bereichen generell, dass wir komplett verstehen, was ist die Erde, was ist denn der komplette Planet, alle Möglichkeiten, die wir haben als Menschen, das haben wir noch nicht ausgeschöpft. Deswegen glaube ich auch, und das ist meine Überzeugung, dieser ganzen Phänomene da oben am Himmel, ich glaube nicht zwangsläufig, dass es sich immer um UFOs oder so handelt, wahrscheinlich wirklich. Eigentlich gar nicht, um da mal ehrlich zu sein. Was ich aber glaube, dass da wirklich Phänomene oben am Himmel stattfinden, die der Mensch einfach noch nicht erklären kann. Und aufgrund dessen, weil er sich die halt nicht erklären kann, das nächst größere metaphorische Bild sich vielleicht raussucht und dann sagt, ja, sah wahrscheinlich aus wie ein UFO. Kein Mensch, den ich bisher gesehen habe, der oder den ich im Fernsehen gesehen habe oder auf YouTube oder wo auch immer, ich habe da bisher noch keinen Menschen gesehen, der wirklich, den man ernsthaft abkaufen kann, dass er mal ein UFO gesehen hat. Bob Lazar Ultras hin oder her. Hashtag Bob Lazar Ultras mal wieder nach langer Zeit. Das glaube ich einfach nicht. Weil mir fehlt da dieser, für mich da dieser eindeutige Beweis. Ich muss das wirklich bei jemandem sehen, den ich wirklich trauen kann. Das mag jetzt ganz oberflächlich klingen, ne? Wie kannst du jemanden trauen, den du dann halt irgendwo siehst, der darüber spricht? Das fällt mir da sehr schwer. Das fällt mir da sehr, sehr schwer. Aber wenn du mir beispielsweise so etwas erzählst und ich kann dir trauen, dass da oben was am Himmel passiert ist, was unerklärlich ist, ich glaube nicht, dass du der einzige Mensch bist auf der Erde. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja ultra selten, dass ausgerechnet ich von deiner Geschichte erfahre. Du bist ja kein Einzelfall. Und wenn das auf normale Menschen auf der Erde schon zutrifft und da oben fliegen die damit 1000, 1500 km/h durch die Gegend und machen da die tollsten Sachen, da werden Sachen passieren, die der Mensch einfach nicht ergründen kann und damit hat sich das einfach.
Jetzt hast du wieder so viel gequatscht, dass ich die Hälfte vergessen habe, aber ich verstehe deinen Punkt und ich lege da ein bisschen Hoffnung in das Projekt Sky 360. Ich habe dir davon erzählt vor ein paar Tagen. Ich habe mit dem Richard Hopf vom Sky 360-Projekt ein Interview geführt. Das ist der Chairman von Sky 360. Das ist ein Projekt, das ja, Himmelsbeobachtungstechnologie baut. Software sowie Hardware. Du bekommst also ein Gerät, das du dir aufs Dach schrauben kannst oder in den Garten stellen kannst oder wo auch immer hinstellen kannst, das kannst du ja kaufen und es ist dann komplett vernetzt. Also jeder, der das kauft, ist dann miteinander vernetzt sozusagen. Es ist ein Bürgerwissenschaftsprojekt, kann man es nennen. Und es geht um Himmelsbeobachtung, es geht um UAPs. Manche werden es vielleicht nutzen, um Vögel zu beobachten, Vogelflug von A nach B, aus welchem Grund auch immer. Manche werden es benutzen für astronomische Zwecke und ja, wieder andere werden vielleicht versuchen, UAPs einzufangen und zu beobachten und vielleicht dann auch Muster zu erkennen, was ich ganz interessant fände, ob es da gewisse Muster gibt bei der Beobachtung von Himmelsphänomenen. Und ja, da lege ich ein bisschen Wert, ein bisschen Hoffnung rein in das Projekt Sky 360. Dieses Interview wird bald bei Sagen auf dem Sonderbar erscheinen, Leute. Vielleicht da mal ein bisschen Augen und Ohren offen halten. Das war ganz interessant. Ist sehr nerdig gewesen, das Gespräch. Viel, sehr technisch, das Gespräch. Aber absolut interessant. Also hätte ich die Kohle für so ein Gerät, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was es kosten wird. Aber ist für mich jetzt wahrscheinlich war es ein bisschen viel. Hat man eine Summe genannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde mir so ein Ding holen, auf jeden Fall. Irgendwie aufs Dach montieren und den Himmel beobachten. Das ist also eine Kamera mit einer großen Fisheye-Lens, wie man sagt. Und du kannst eben 63 Grad den Himmel observieren. 24/7. Finde ich mega gut, die Idee. Und die Software, die sie entwickeln und die Hardware, die sie benutzen, ist spitze. Das wird ein gutes Projekt. Und dann wird man vielleicht auch Daten haben, das ist der Punkt, die man Beweis nennen kann mit diesen Bildern, mit diesen Videos, mit diesen Aufzeichnungen. Ne? Dann hat man vielleicht Daten, die kann man Beweis nennen. Das ist, das sehe ich schon, ja.
Also ich sage, das wäre natürlich ein unfassbar großer Fortschritt, wenn man davon ausgeht, du hast so ein Ding da stehen und in einer unmittelbaren Nachbarschaft, im Nachbarort, hat beispielsweise auch jemand so eine Maschine stehen. So, das heißt, dann ist da ein Phänomen am Himmel, was von zwei unabhängigen Geräten erfasst werden kann, als Foto, als Video. sowie auch ja wahrscheinlich auch in Form von Daten. Das wird er wahrscheinlich dann auch irgendwo erkennen, wie weit ist das entfernt oder wie auch immer. Koordinaten vielleicht ungefähr festlegen. Und das könnte man ja auch selber dann in dieser gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. Und interessant wird es dann natürlich, wenn zwei unabhängige Geräte voneinander aus zwei verschiedenen Perspektiven, und das ist ja auch das Entscheidende ja dann auch hier in dem Fall, was es ja dann sehr interessant machen würde wieder, aus zwei Perspektiven festhält. Und dann ist doch definitiv der Beweis dafür da, dass da oben erstmal etwas ist. So, und dann geht es ja letzten Endes hier erstmal um die Qualität der Daten, die da geliefert werden und natürlich, wie man das verarbeitet, was man da rein interpretieren kann. Und deswegen ist es natürlich da ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich finde das wirklich sehr interessant. Die Frage, die ich mir nur gerade stelle, der Mensch beobachtet den Himmel ja schon seit Ewigkeiten. Ich will jetzt hier nicht bei den Griechen anfangen, sondern lass uns mal jetzt innerhalb der letzten 30, 40 Jahre unterwegs sein. Es gibt doch auch über diese ganze Zeit gesehen, gibt es doch auch viele Enthusiasten, die generell auch einfach wirklich die Sterne beobachten. Also das kann ja nicht sein, dass es ganz, ganz wenig Menschen gibt, die sich für den Bereich interessieren, wenn, ich sag mal, so ein Kaufhof oder wie auch immer, dann immer Teleskope da rumstehen hat, ja, oder es dir bei Amazon angezeigt wird oder im Spielegeschäft, wenn du was für dein Kind organisieren möchtest als Geburtstag, wenn dein Kind sowieso ein natürliches Interesse am Weltraum hat. Das gibt's ja. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja, und dann kauft man auch ein Teleskop. So, und dann entwickelt sich das weiter und manche Menschen. Guck dir YouTube an, die sind voll damit mit Menschen, die Teleskope testen, wo hunderttausende Leute draufklicken. So, da kann man natürlich dann sagen, wie bei manchen anderen YouTube-Kanälen, 50.000 Leute gucken sich das an, weil die erstaunt davon sind, dass da jemand eine Stunde über so ein komisches Ding da redet und der kein Wissenschaftler ist, aber erstaunliche Sachen damit einfach erzielt. Das ist einfach diese Faszination, dass man das Video einfach schauen möchte. Die andere Hälfte der Leute, das sind wahrscheinlich alles Hobbyastronomen, weil sonst kommst du ja nicht auf dieses Video und sonst guckst du es dir ja auch nicht an. Das heißt, es gibt doch schon gefühlt seit ewig, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, aber lass es 100.000 Menschen auf der Welt sein. Wirklich nur 100.000 Menschen, die wirklich ein sehr, sehr starkes Interesse in dem Bereich haben und auch in der Möglichkeit sind, da etwas zu erforschen, ja? Warum sind wir denn immer noch nicht, und wir sind technologisch schon immer relativ weit gewesen, was das auch anbetroffen hat oder anbelangt hat in den letzten 20, 30 Jahren, warum haben wir denn da aus dieser Gemeinschaft heraus denn noch immer nicht diese krassen, eindeutigen Beweise für nicht erklärbare Dinge halt gefunden? Also da stelle ich mir mehr die Frage, also warum ist das denn immer noch nicht passiert?
Es gibt auch Tausende von Leuten, die Tausende von Dingen präsentieren, die sie aufgenommen haben am Nachthimmel oder am Taghimmel oder wann auch immer. Es gibt viele solche Aufnahmen. Vielen wird eben nicht geglaubt. Grund dafür könnte sein, jetzt aktuell natürlich, was du vorhin angesprochen hast mit der KI, diese ganze Geschichte, dass du eben alles Mögliche fälschen kannst. Dann sind die Bilder vielleicht auch zu uneindeutig oder qualitativ zu schlecht. Das könnten Gründe sein. Also es gibt viele Aufnahmen, die es gibt viele Leute, die Videos und Fotos aufnehmen, die dann an Universitäten schicken und die dann sagen, ja, was sollen wir damit machen? Selbst wenn wir jetzt auch sagen würden, es ist etwas, was wir nicht identifizieren können, was machen wir damit? Was willst du jetzt von uns sozusagen? Was machen wir da? Dafür gibt es jetzt eben Dinge wie Sky 360. Oder auch der Herr Avi Loeb, der jetzt riesengroße Teleskope, die den Himmel 24/7 observieren, überall aufstellen will und den Himmel auch, wie gesagt, 24/7 observieren will und gucken will, was wird da aufgenommen? Gibt es Muster? Das finde ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz interessant. Gibt es Muster, die man erkennen kann? Kann man Muster erkennen? Flugbewegungen? Inwiefern kann man die Teile, die man da sieht, analysieren? Und in sehr guter Qualität vielleicht auch vergrößern. Das wäre natürlich das Nonplusultra in meinen Augen, dass man die Teile einfängt und auch wirklich in Spitzenqualität, in hochauflösender Qualität vergrößern kann und dann wirklich gucken kann, was habe ich da für ein Objekt? Habe ich da ein physisches Objekt? Und hat es einen Antrieb? Hat es Fenster? Kann ich irgendwas daraus schließen, dass ich das beobachten kann? Kann ich was daraus schließen anhand der Flugbewegungen, anhand dieser Muster, die ich vielleicht erkenne, wie gesagt? Ja. Also die Frage, die du mir gestellt hast, ist nicht so einfach zu beantworten. Das könnten eben, was ich vorhin gesagt habe, könnten mögliche Dinge sein, warum es eben so ist, dass bisher eben bis jetzt die Himmelsbeobachtungen eben die klassischen unscharfen UFO-Fotos sind oder auf fragwürdigen Seiten geteilt werden oder ausgeschmückt werden oder halt im Fernsehen oder wo auch immer das dann vielleicht auch ausgestrahlt wird, ins Lächerliche gezogen wurden. Das UFO-Thema wurde ja lange Zeit auch ins Lächerliche gezogen, muss man sagen, ne? Und ein bisschen lustig immer dargestellt. Da ist eben dann schwer auch für Forschungsprojekte Kohle zu bekommen von seitens der Regierung. Wenn du sagst, hey, ich mache ein UFO-Projekt, ich möchte jetzt irgendwie das UFO-Phänomen erforschen, gib mir mal irgendwie, mach mal 3 Milliarden locker oder so. Dann sagen die, okay, warte kurz, nee. Ganz schwierige Sache, ne? Deswegen Projekte wie Sky360, Leute. Kauft euch alle so eine Kiste und teilt eure Bilder mit uns. Ich bin zu arm.
Wie würdest du denn die Zukunft der Erforschung der Grenzwissenschaften denn beurteilen? Im Hinblick vor allem auch auf die Entwicklung von technologischem Fortschritt, also künstlicher Intelligenz in dem Fall. Also wie siehst du die Zukunft der privaten Errungenschaften?
Privaten Errungenschaften. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beantworten kann. Ich finde, unter Grenzwissenschaften, komische Sache, ist komisch zu beantworten oder vielleicht gar nicht zu beantworten, so wirklich jetzt. Ich finde, hier kommen wir zurück zum Thema Black Goo zum Beispiel. Das könnte man ja auch so als so eine Art Grenzwissenschaft bezeichnen. Die künstliche Intelligenz könnte auch so eine Art Grenzwissenschaft sein, Schrägstrich werden, wenn es nicht schon eine ist für manche. Wer weiß, was da noch möglich ist mit der künstlichen Intelligenz. Bleiben wir beim Black Goo. Wir haben über diese Liquid Aliens, diese intelligenten, flüssigen Aliens gesprochen in einer Folge. Nennen wir es jetzt einfach Black Goo. Könnte man dieses Black Goo herstellen und mit einer künstlichen Intelligenz versehen, die stetig dazu lernt? Wäre das nicht auch eine Grenzwissenschaft irgendwo? Ich finde schon. Und jetzt stell dir mal vor, wir hatten vorhin das Beispiel genannt mit diesen flüssigen Aliens in dem Raumschiff, das durch den interstellaren Raum fliegen kann und resistent gegen alle Umwelteinflüsse ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest so etwas entwickeln und das entwickelt sich ab einem gewissen Punkt immer selbst weiter. Es beschafft sich selbst Materialien, es kann sogar kleinste Materialien vielleicht aus der Luft filtern, um sich zu verbessern, um sich zu, in Anführungszeichen, ernähren, um zu lernen. Es könnte sogar eventuell könnte radioaktive Strahlung für sich nutzen. Pass auf, so ein Gehirnfurz, den ich habe, ist, dass dieses Black Goo, oh, ja, Black Goo, sagen, nennen wir es Black Goo, wie gesagt, in einem rein fiktiven Szenario könnte man sich vorstellen, dass Black Goo tatsächlich eine eigenständige lebende Raumfahrteinheit ist. Also, das heißt, es könnte Raumschiff sein und gleichzeitig die Besatzung. Wäre das nicht geil? Das könnte jede Form annehmen, es könnte alles aus sich herausformen. Es könnte den Antrieb aus sich herausformen. Es könnte alles selbst herstellen, wenn es denn weit genug entwickelt ist. Es könnte sich selbst reproduzieren, vermehren, vergrößern, wachsen, 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 wie der Blob. Alles, was er in sich reinfrisst, kann er irgendwie für sich nutzen, wird immer größer. Und so könnte dieses Black Goo eben, sagen wir, es ist ein Raumschiff, das gleichzeitig auch die Besatzung ist, weil es so intelligent ist. Es ist ein intelligentes Raumschiff, das durch das All fliegt. So im All. Sagen wir, in der Raumfahrt haben wir ein großes Problem. Könnten wir mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen? Bräuchten wir sowas wie ein Schutzschild, das uns vor mikroskopisch kleinen Steinchen schützt, die dann die Oberfläche durchschlagen würden unseres Schiffs? Jetzt könnte dieses Black Goo in Form des Raumschiffs und gleichzeitig Besatzung diese Partikel auffangen.
Kann ich da mal eine kurze Frage dazu stellen?
Gerne.
Wenn du sagst, Black Goo in Form des Raumschiffes und der Besatzung, meinst du das als Metapher, dass das alles einfach ist, eine Einheit? Oder meinst du wirklich, da ist ein haptisches Raumschiff mit einer haptischen Besatzung und das wird von Black Goo gesteuert?
Das ist absolut Science-Fiction-esque jetzt, was ich sage, ne? Aber ja, meine ich. Ich meine, dieses Black Goo,
Warum
entweder.
braucht das Black Goo denn eine Besatzung, wenn es doch so allmächtig ist?
Nein, nein, es ist gleichzeitig die Besatzung. Ich spreche nicht von physischen Wesen. Ich spreche nicht davon, dass da humanoide Wesen aus dem Black Goo geformt und rumlaufen. Das Black Goo ist eben selbst seine eigene Besatzung. Also da ist niemand drin, sondern das Black Goo ist das Raumschiff und gleichzeitig, weil es ja das eigenständig denkende und agierende, intelligente Lebewesen ist, ist es ja auch gleichzeitig seine Besatzung. Es ist jetzt nichts, was drin sitzt und steuert, sondern es ist das Lebewesen, das gerade die Form eines Raumschiffs angenommen hat.
Also das heißt, um das wirklich zu verstehen, da könnte auch ein Flummi durch das Universum fliegen. Das ist egal, welche Form das hat, da ist einfach was unterwegs, ja?
Na, jein, es ist natürlich schon darauf angewiesen, dass es eine Form annimmt, die natürlich gegen diese Dinge, die im All passieren, resistent ist oder die für sich nutzen kann. Also es müsste schon die Form eines Raumschiffs haben, das ja sich da im dementsprechenden Gebiet richtig bewegen kann. Nennen wir es einfach ein biomorphes Raumschiff. So könnte man es nennen. Es ist ein biomorphes Raumschiff. Also die Substanz bildet die Struktur des Raumschiffs, das in der Lage ist, durch den Weltraum, durch den interstellaren Raum zu reisen und gleichzeitig seine eigene Besatzung eben ist. Also es ist angepasst ans Vakuum, an die Strahlung. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe es angesprochen mit dieser radioaktiven Strahlung. Das ist auch so ein Gedanke. Ist ja auch ein großes Problem im All, die radioaktive Strahlung. Die könnte die vielleicht für sich nutzen, um diese radioaktive Strahlung aufzunehmen, aufzufangen und vielleicht in Energie umzuwandeln oder in irgendetwas anderes, was wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können. Ne? Also, ja, ich hätte da. Ich hätte tausende Ideen, was es vielleicht tun könnte. Die Aufprallgeschwindigkeit der Steine, die vielleicht auf das Ding treffen, die würden das Ding nicht beschädigen. Aber diese Kraft, dieser Teilchen, die vielleicht auftreffen auf dem Schiff, auf dem Schutzschirm oder auf der Oberfläche des Schiffs, die könnten ja genutzt werden für die Energiegewinnung. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Ne? Es wäre ein Raumschiff, das Daten speichert, das Energie, seine eigene Energie herstellt, das sich mit den Dingen, die es auffängt, im All selbst verbessern kann, vergrößern kann, wenn es denn möchte. Das wäre eine geniale Idee, finde ich. Könnte man sowas herstellen? Und könnte man es für sich nutzen und kontrollieren? Wir reden ja von der KI. KI kontrollieren soll ja in Zukunft das große Problem werden. Also könnte man es kontrollieren und für sich nutzen? Hätte man ein Schiff, das man auf eine lange Reise schicken könnte und das unbeschadet wieder zurückkehren würde mit den gewünschten Informationen und vielleicht noch mit viel mehr Informationen?
Das ist ja eine schöne Vorstellung von diesem Raumschiff. Das, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist erstmal die Vorstellung, dass ein Raumschiff überhaupt notwendig ist für das Black Goo, weil ich glaube, das ist dann in diesem Zeitstadium, wo es sich da befindet, auch mit seinem Umfeld, dass es nicht auf so etwas Menschliches sozusagen angewiesen ist. Die Frage, die ich da allerdings hätte, dieses Black Goo in deiner Vorstellung, hat das Gefühle? Also ist es etwas, ein Emotionen behaftetes Wesen oder ist das etwas, was nur rein nach Notwendigkeit entscheidet?
Da könnte man jetzt ja auch zwei Szenarien formen. Einmal, was ich gerade angesprochen habe, das von Menschen geschaffene Black Goo. Und einmal nennen wir es, ja, wie vorhin, eben die außerirdische Lebensform Black Goo, die Bewusstsein hat und eigenständig agiert. Und vielleicht in der Form, wie ich es genannt habe, durchs All fliegt, um zu erkunden. Also, die Sachen, die du genannt hast, die kommen halt in diesen Szenarien nicht vor, dass das Black Goo jetzt das personifizierte Böse ist. Das ist halt. Das muss man da halt jetzt wegdenken in diesem Szenario, ne? Es sei denn, man holt sich's her für die Theorie mit dieser außerirdischen Lebensform, die dann das Black Goo darstellt, die vielleicht böse ist, wer weiß. Ich kann mir noch mehr Szenarien vorstellen. Dieses Black Goo, ist es vom Menschen geschaffen oder ist es vielleicht, kommt es von außerhalb und der Mensch nutzt es für sich? Stell dir vor, du könntest mit diesem Black Goo eine tiefe Verbindung eingehen als Mensch. Man könnte damit experimentieren, ich rede jetzt nicht davon, das wie bei, welchem Film war das? Spider-Man, der dann von diesem schwarzen Zeug da irgendwie eingehüllt wird und dann ist er böse. Könnte ja auch Black Goo gewesen sein. Eine andere Verbindung. Stell dir vor, man könnte es bis tief in die DNS hinein bringen, dieses Black Goo. Und es könnte zu vielen verschiedenen interessanten Entwicklungen führen, das Ganze. Deine physischen Fähigkeiten könnten erweitert werden. Du könntest ausdauernder sein, schneller, kräftiger. Das könnte dich von innen sozusagen verbessern. Also könntest vielleicht auch besser sehen. Du könntest vielleicht mit deinen Augen zoomen. Wer weiß? Man könnte, je nachdem, was für Eigenschaften dieses Black Goo eben hat. Und ja, du könntest vielleicht auch an verschiedenen Umgebungen, genau wie dieses Raumschiff, angepasst sein. Vielleicht könntest du unter Wasser atmen. Vielleicht könnte das dich so modifizieren, dass du unter Wasser atmen kannst oder vielleicht im Weltall dich bewegen kannst, ohne dass du einen Schutzanzug brauchst. Etc. pp. Vielleicht könntest du fliegen. Vielleicht könnte das Ding Flügel aus dir heraus morphen oder wachsen lassen und du könntest fliegen. Wer weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber ja, es könnte deine Lebensdauer erhöhen. Du könntest älter werden, vielleicht durch dieses Black Goo, weil es ständig an deiner DNS repariert, an diesen kleinen Fädchen, die dafür sorgen, wenn die immer kürzer werden mit der Zeit, dass du immer älter wirst und schwächer wirst, dein Körper abbaut. Die könntest du immer wieder reparieren. Du könntest unsterblich werden durch dieses Black Goo vielleicht, wenn es dann in deinem Körper wäre, ne? Also die Möglichkeiten mit einer solchen Substanz wären vermutlich unbegrenzt.
Ich finde diese Idee eklig. Eklig in dem Sinne, also nicht eklig, widerwärtig eklig, sondern eklig im Sinne von ethisch eklig eklig oder wie auch immer, ethisch eklig eklig. Und zwar, der Mensch ist doch designed dafür, für eine gewisse Zeit ja auch hier zu bleiben. Und dem Menschen obliegt dann in dieser Zeit das Beste für sich sozusagen daraus zu machen. Und das, was ich da rein interpretiere mit dieser Black-Goo-Thematik, wenn man sagt, man nimmt das als ultimatives Heilmittel. Und es ist ja nicht mal das Heilmittel, weil das, was du da beschreibst, dann kannst du auf einmal, ja, vielleicht jetzt nicht fliegen, ne? Aber du bist einfach im Grunde genommen unsterblich, weil du diesen ultimativen Push jetzt bekommen hast. Das ist jetzt in deinem Körper auf einmal drin. Und im Grunde genommen könnte dir in der Theorie eigentlich nichts mehr passieren. Und dafür ist doch, die Evolution hat das doch auch gezeigt. Und dafür sind wir Menschen doch nicht da. Dafür sind wir Menschen doch nicht gemacht. Genau wie jedes Tier, wie jedes Lebewesen, wie jeder Organismus, den wir kennen. Jeder Einzelne. Es gibt keinen Organismus, der wirklich ewig lebt. Jetzt sag nicht die Quallen, die wir letztens vielleicht mal angesprochen haben. Ja, das kann natürlich sein. Das ist aber was anderes. Das ist wirklich außerhalb der Norm. Und das konnten die Quallen wahrscheinlich auch schon ewig. Sonst wird es sie ja nicht so lange geben. Ja, das heißt, sie konnten das ja schon ewig. Und warum müssen wir als Lebewesen auf diesem Planeten uns dann immer diese Superkräfte sozusagen aneignen, damit wir eben so sind wie die Menschen, die wir im Film und Fernsehen bewundern, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben? Ich teile den Gedanken natürlich, stärker, größer, kräftiger zu sein, dann wirklich dann, was weiß ich, Superman zu sein. Ja, man muss jetzt nicht fliegen gerade oder sonst irgendwelche Strahlen aus den Augen kommen lassen, die ein Laser sind. Das ist ja noch was ganz anderes. Aber dieses im Grunde genommen den miserablen Menschen sozusagen, ja, aufzuwerten, nur weil die Möglichkeit dazu da ist, das finde ich aus ethischen Gründen nicht richtig, weil der Mensch einfach nicht dafür designt ist, meiner Meinung nach. Und das Tierreich zeigt es ja, nur weil wir imstande sind, Sachen zu entwickeln, heißt es doch nicht, dass wir unbedingt, wenn es wirklich um sowas geht, das unbedingt machen sollten. Zumal ich auch bezweifle, dass es überhaupt notwendig oder überhaupt möglich ist. Nicht notwendig, sondern möglich ist. Ich denke, das ist sehr schwer umzusetzen für das, was du da beschreibst. Auch nur in der Basisfunktion, dass man einfach, wenn es auch nur das ewige Leben ist, diese Selbstreproduzierbarkeit, keine Krankheiten, keinen Krebs oder so zu bekommen, ja. Ich glaube, dass wir da sehr weit weg von sind und ich denke auch, dass der Mensch im Grunde genommen einfach nicht dafür gemacht ist und deswegen tendiere ich mehr in die Richtung zu gehen. Dann gucken wir doch, dass Black Goo im Grunde genommen ein eigenes Wesen ist, anstatt eine einzelne Eigenschaft ist, die wir Menschen uns zunutze machen können und dass man schaut, dass man vielleicht entweder dieses Wesen entdeckt, vielleicht kommt es ja irgendwann auf die Erde ja runter, mal wieder, es war ja schon mal hier, hat sich ja in die Erde dann eingenistet. Oder es ist möglich, dass wir aus menschlicher Sicht dann so etwas schaffen, was dann vielleicht ein Bewusstsein entwickelt. Und wenn du dir das jetzt mal wirklich überlegst, also denk doch mal nur über diesen Satz nach, wir Menschen könnten imstande sein, etwas aus dem Labor zu entwickeln, was wirklich keinen biologischen Referenzwert irgendwo hat, wo man sagt, hier, das ist biologisch, das ist erklärbar, dass da auf einmal Leben entsteht und dass da etwas mit konkretem Bewusstsein entsteht. Das ist ja schon manchmal nicht so leicht zu, ich sag mal, realisieren, vor allem vielleicht auch für ältere Menschen, wenn es um das Thema KI geht, wo man die Maschine alles fragen kann und diese Maschine antwortet so intuitiv, wie als ob es halt ein normaler Mensch ist und das auch in Echtzeit und noch schneller in Echtzeit sozusagen. Du hast die Taste noch kaum verlassen und schon kommt die Antwort sozusagen. Und das ist natürlich sehr, sehr weitreichend und das wird natürlich große Konsequenzen auch haben für die Welt. Aber das ist ja auch gerade erst der Anfang. Das heißt, wir sind ja im Grunde genommen, wenn wir das jetzt schon so sehen können, und ich sage auch immer, etwas wird erst dann relevant, wenn es im normalen Haushalt ankommt. Und das ist die KI mittlerweile. Die ist im normalen Haushalt angekommen. Wenn man sich dafür interessiert, dann hat man Zugriff auf alles und auf das meiste hast du gratis Zugriff. Für manche Sachen bezahlst du Geld, für manche Services sozusagen. Aber es ist für jeden Privatmann, für jede private Frau ist das mittlerweile erhältlich. So. Und da befinden wir uns noch ganz am Anfang und schon haben wir die ersten Skandale. Wie als wenn jemand dann meine Stimme hier rausnimmt aus dem Video und dann eine komplett andere Sequenz sozusagen drunter legt, die klingt wie ich. Und der Mund bewegt sich auch anhand dessen, aber derjenige hat vorher einen Text geschrieben, den er mir sozusagen in den Mund legt und das sieht eins zu eins echt aus. Ja, das haben wir jetzt schon. So.
Beside Oktoberfest and Bratwurst, this is the third greatest thing coming from Germany.
I wouldn't mind to come on at all. I mean, you got to give them credit for finding out some truth about liquid aliens.
The JWR podcast is the only podcast that can provide all of this in one single format.
Liquid aliens. Can you imagine that? They never told me when I was president of the United States.
Und wenn wir uns das in der Theorie dann vorstellen, wir erschaffen eigene Netzwerke, eigene Welten, wo wir dann Dinge kreieren, die dann ihre eigenen Gedankengänge vielleicht gehen können. Natürlich ist es jetzt gerade aktuell noch so, dass es sehr, sehr stark halt, oder zumindest auch nicht so möglich ist, ja. Also die Informationen, die wir reingeben, da ist das System noch drauf angewiesen sozusagen, ja. Aber irgendwann kommt der Switching Point und das ist ja das, wovor die meisten Menschen ja Angst haben, wo das System dann irgendwann sagt, du brauchst dich jetzt nicht oder du brauchst mich jetzt nicht mehr mit Informationen zu füttern. Sondern ich kann jetzt vollkommen selbstständig und eigenständig agieren und ich mache das jetzt von mir aus so. Und die Frage ist dann, und ich glaube, dass man das eigentlich auch nur philosophisch beantworten kann, die Frage ist ja dann, wenn dieser Point, dieser Turning Point kommt, wo die KI in welcher Form auch immer dann die Weltherrschaft an sich reißen möchte oder was auch immer passiert, ja. Die philosophische Frage ist ja dann da, und die kann man, glaube ich, auch nur philosophisch beantworten, ist das, was dann uns vernichten will. Hat das wirklich Gedanken oder entscheidet das eigentlich nur aufgrund der Sinnhaftigkeit? Und umso mehr uns wir entwickeln in diesem Bereich, zum Thema Black Goo dann auch, ja, das passiert ja dann nicht auf einmal und dann, ah, da müssen wir jetzt unsere Black Goo-Entwicklung einstellen, sondern wahrscheinlich wird Black Goo eher entwickelt sein, als dass die KI uns wirklich dann komplett hops nimmt, sozusagen, ja. Ich stelle mir diese Welt sehr, sehr spannend vor, wenn es mal dann soweit ist, was das angeht. Ich meine, sehr wahrscheinlich werden wir das erleben. Also ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, dass das noch so allzu lange weg ist, wenn man jetzt war das zumindest mal die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Also ich meine, das sind ja auch alles keine Spannweiten mehr. Also wenn du dir das vor allem in der Spieleindustrie ja auch anschaust, ja, oder generell auch mit der kompletten Entwicklung im digitalen Bereich in den letzten 10 Jahren, also habe ich auch schon mal, glaube ich, hier im Podcast gesagt, wenn ich vor 10, 12 Jahren Videos aufgenommen habe mit einem Greenscreen, ja, dann konntest du das sehen, dass es halt schlechte Qualität ist und du konntest praktisch gesehen nichts daran ändern, weil keine bessere Software zu dem Zeitpunkt verfügbar war, weil du darauf angewiesen worden bist, perfektes Licht, perfekte Lichtverhältnisse zu haben und du musstest dich wirklich mit dem Programm auskennen. Heutzutage ist das so, klar, ist mein Gesicht jetzt noch ein bisschen überbelichtet, ja, aber dieser grundsätzliche technologische Aufwand, das ist heute alles in Minuten gemacht. Da ist gar nichts mehr hinter, kein großer Aufwand mehr hinter. Das heißt, uns wird natürlich viel, viel Gemütlichkeit gegeben im Laufe der nächsten Jahre. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass wir sagen, wir haben jetzt noch, sagen wir mal, 15 Jahre Zeit, bis die KI die Weltherrschaft übernimmt, weil ich bin der Meinung, und das ist das Gefühl, was ich wirklich habe in den letzten Monaten, dass wir uns technologisch so rasant schnell entwickeln, dass überhaupt nicht absehbar ist, wo wir uns schon in 1,5 oder 2 Jahren befinden werden, technologisch. In jeder Industrie, in jedem Bereich des Lebens. Ich glaube, dass wir gerade aktuell alle, egal wer, wirklich egal wer auf der Welt, dass er den Blick in die Glaskugel wirft, um zu raten, was passiert, wo sind wir 2026, 2027, wo stehen wir da? Ich glaube, dass gerade aktuell keiner eine definitive Antwort hat, weil jetzt liegt es gerade in den Unternehmen, in den Händen aller Unternehmen, die in diesen Bereichen entwickeln, die sich damit beschäftigen, die werden die Welt verändern und das Ausmaß ist jetzt gerade noch nicht bekannt. Die Frage ist, was ist in 2 Jahren, in 2, 3 Jahren im normalen Haushalt angekommen, technologisch, was wir jetzt in den nächsten 6, 7, 8 Monaten sehen, was uns erstaunen wird. Och, guck mal, das ist jetzt auf einmal möglich. Das ist ja grandios. Wenn das passiert, wir sind gerade wirklich, das habe ich auch, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt, wir sind gerade wirklich an dem nächsten großen technologischen Fortschrittspunkt. Danach wird erstmal eine ganze Zeit nichts mehr passieren, weil wir uns daran gewöhnen, dass es technologisch jetzt immer mehr und immer schneller und immer weiter geht. Das heißt, das ist alles selbstverständlich, was sich dann in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Gerade im Moment sind wir aber an diesem Scheideweg zwischen Windows XP, ja, und jetzt sind wir auf dem neuen System. Und wir sind aber noch nicht ganz auf dem neuen System. Wir haben die ersten Features sozusagen installiert. Aber der große Knall, der wird noch kommen. Da ist halt die Frage. Und das kann, wie gesagt, das kann in 2 Jahren sein. Das kann in 10 Jahren sein. Das ist, glaube ich, wirklich aktuell nicht festzumachen, wann das sein wird, weil es davon abhängen wird, nicht nur, wie sich die Welt entwickelt, was auf der Welt passiert. Das ist, glaube ich, in diesem Fall, was das angeht, nicht wirklich relevant. Also solange sich die Erde sich nicht mit Atomwaffen zerstört, wird das alles, egal was passiert, seinen normalen Weg gehen technologisch. Ich glaube, dass es keinen großen Einfluss darauf haben wird, was auf der Welt passiert. Es ist halt immer nur die Frage am Ende des Tages, wann wird es im normalen Haushalt ankommen? Und das ist der spannende Tag. Das ist der spannende Moment, worauf ich warte. Auch wenn ich gar nicht weiß, worauf ich warte. Wie jeder andere. Keiner weiß, worauf er wirklich zu warten hat. Weil jeder sagt so, oh ja, künstliche Intelligenz, dann gibt es dann die Roboter und dann wird das alles dann so und so oder dann braucht man das alles gar nicht mehr. Keiner weiß, in welche Richtung das geht. Jeder entwickelt woanders, jeder forscht woanders, jeder interessiert sich woanders. Ich kann, glaube ich, nur eins sagen. Fast alles an das, woran wir jetzt gerade denken, wo wir sagen, boah, das wäre geil, wenn das möglich wäre. Ich glaube, dass ich garantieren kann, dass egal woran man denkt, nahezu, dass das irgendwann möglich sein wird. Und wesentlich schneller, als wie man sich das gerade aktuell auch denken mag.
Da stimme ich dir zu. Ich glaube, es wird schneller passieren, als wir denken. Und ich glaube, dass sogar die Szenarien, die im Moment absolut Science Fiction waren, die ich vorhin genannt habe, mit dem Black Goo innerhalb deines Körpers, der sich an die DNS klemmt und da irgendwie manipuliert und dich verbessert. Ich glaube, dass sogar etwas in der Art irgendwann möglich sein wird. Vielleicht wirst du nicht durchs Weltall fliegen ohne Raumanzug. Das wird vermutlich nicht passieren. Aber du wirst vielleicht unter Zuhilfenahme solcher, nennen wir es Technologie, vielleicht länger leben können. Man weiß natürlich, an was es liegt mittlerweile, dass du älter wirst und dass dein Körper abbaut und dass du irgendwann stirbst, das weiß man. Also versucht man natürlich auch daran zu forschen, das ist ja völlig klar. Und diese Idee mit der Black Goo innerhalb deines Körpers, die dich zum Übermenschen, zum Supermenschen macht, die dich besser sehen lässt, vielleicht sogar, wie gesagt, deine Augen so verbessert, dass du zoomen kannst, vielleicht sogar Stellen in deinem Gehirn irgendwie freischaltet oder aktiviert, die bisher nicht aktiviert sind. Da sind wir wieder bei Dieter Röskens mit seiner Telepathie. Wer weiß, was alles verborgen liegt in unserem Gehirn. Welche Abschnitte, die da brach liegen im Moment noch und oder vielleicht niemals auf anderem Wege freigeschaltet werden würden. Vielleicht schaltet diese Technologie, was immer es auch ist, Nanoroboter, egal wie man es nennen möchte, vielleicht schalten die das irgendwann mal frei und verbessern dich. Dann so, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, es ist vermutlich mehr schlecht als gut. Und ich will das Ganze auch gar nicht beweihräuchern. Alles, was ich vorhin gesagt habe, ist natürlich rein fiktiv, aktuell. Trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin und wer mich kennt, wer da öfter mal zuhört bei uns, der weiß, dass ich auf die Scheiße stehe. Ich möchte das sehen. Ich möchte sehen, dass es geht. Ich weiß, es ist nicht gut. Es ist, vermutlich wird da draußen nur Scheiße entstehen. Ziemlich sicher sogar. Aber ich will sehen, dass das funktioniert. Und ich will irgendwann KI-gesteuerte Raumschiffe durchs Weltall fliegen sehen. Ich möchte wissen, dass es geht, dass wir das schaffen. Und Menschen werden daran forschen. Und Menschen, wenn ich diese Ideen habe, dann haben sie noch viel schlauere Köpfe als ich schon sehr lange diese Ideen und brüten schon darüber. Als wir das erste Mal über ein Generationenraumschiff gesprochen haben, da gab es schon konkrete Pläne, wie das aussehen soll. Schon viele, 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 viele Jahre gab es da konkrete Ideen und Pläne, wie man sowas bauen könnte. Ne? Da haben wir das erstmal entdeckt, diese Idee der Generation Raumschiffe. Und genauso ist es mit diesem Black Goo, mit der Reparatur deiner DNS, mit all diesen Dingen, was so eine Technologie in deinem Körper mit dir anstellen könnte, dich ständig reparieren und verbessern könnte. Die Idee hat schon jemand schon lange gehabt und wird da auch dran forschen. Deswegen wird es irgendwann möglich sein und die KI wird einen signifikanten Anteil am Erfolg dieser Projekte haben. In welcher Form auch immer. Entweder ist sie dann mit in dir drin, diese künstliche Intelligenz in winziger Form, oder sie hilft bei der Entwicklung einer solchen Technologie. Ich meine, die KI hat ja, was ich letztens so gelesen habe, auch das ein oder andere mathematische Problem schon gelöst, über dem Wissenschaftler schon irgendwie seit Jahrzehnten gebrütet haben. Das hat die dann mal schnell in ein paar Minuten oder ein paar Sekunden gelöst. Und ja, wie gesagt, ich gebe dir absolut recht. Wer weiß, was noch kommt. Und vermutlich wird es, um es nochmal zu sagen, viel, viel schneller gehen, als wir es erwarten.
Letztes Statement von mir zur heutigen Episode ist, ich glaube, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen vor dieser super Angelegenheit, sich das halt ja spritzen zu lassen. Aber im Grunde, oder lass mich das mal vorweggreifen, im Grunde genommen ist es ja wie eine Impfung, ja. Also dann sagt der Arzt dann, hier wollen Sie Black Goo? Ja, und das wird wahrscheinlich nicht von der Kasse übernommen. Und da ist genau der springende Punkt für mich, weil ich glaube, wenn es sowas gibt wie so ein Black Goo, dann wird es wahrscheinlich auch verschiedene, ja, sagen wir mal, Varianten geben. Ja, und das Black Goo, das macht dich so gesehen fast unsterblich. Mit dem anderen hast du dann Superkräfte, kannst höher springen, was auch immer. Ja, danach wird es halt wieder absurd, nach dem Unsterblichen ja schon, was schon schlimm genug ist eigentlich. Aber du verstehst, was ich meine. Das heißt, da wird sich sehr wahrscheinlich auch eine Mehrklassengesellschaft entwickelt, die nicht daran bemessen wird, wie viel Geld oder Reichtum sie hat. Ja, was natürlich da unweigerlich mit vorkommt, sondern die Frage ist, welches Goo-Level hast du? Bist du super stark? Bist du ultra stark? Bist du hyperstark? Ja, das kann ja auch passieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und wie ich den Menschen kenne, mit Abo-Modellen oder mit hier, es gibt nicht nur ein Paket, es gibt drei Pakete. Nimm Paket Nummer zwei, das ist der Bestseller. Ich meine, guck dir doch mal die Vereinigten Staaten an. Du glaubst doch nicht, dass das generell die Möglichkeit, diese Spritze für den Massenmarkt zu ver-, wenn es eine Spritze ist, ne, oder wie auch immer, das für den Massenmarkt zu verabreichen. Wie soll sich das denn ein Amerikaner leisten? Also du verstehst, was ich meine, ja? Und nur weil wir jetzt hier die AOK haben in Deutschland und andere Krankenkassen, ja, heißt das nicht, dass das automatisch aufgenommen wird, weil ich glaube, dass es einfach nichts Notwendiges ist für den Menschen. Und dann ist das keine medizinische Errungenschaft mehr ab diesem Zeitpunkt, sondern dann wird es etwas Wirtschaftliches werden. Und der sich das leisten kann, der wird Supermensch. Und ich kann dir garantieren, wenn das so läuft, dass nur die Leute, die das Geld oder was auch immer sie dann zu dem Zeitpunkt haben werden, um das dafür geben zu können, wenn das wenig Leute sind, die das haben, ich kann dir garantieren, die meisten von denen sind echt evil. Wirklich evil. Und dann kommen die schlimmen Sachen. Und dann gibt es auch den großen Neid auf der Welt. Ja, und den noch viel größeren. Noch viel größeren. Und diese Welt möchte ich eigentlich nicht erleben, wo du halt sagst, wenn du in der, was ist in der Dating-Phase bist, so, ja, ich bin Super-Gu. Ja, und du? Ja, und dann musst du sagen, ja, ich bin nur Standard-Gu. Ja, mein Vater, der sagt, als Super-Gu-Girl soll ich nur Jungs daten, die Hyper-Gu sind. Also du bist ja gar nicht Gu. Nicht Gu genug für mich.
Nicht gut.
Ja, nicht Gu genug. Nicht Gu genug.
Noch ein paar abschließende Worte von mir, dann bin ich auch fertig. Dieses Szenario, das du gerade angesprochen hast, das wird vermutlich lange nicht passieren, sollte es irgendwann mal sowas geben. Denn die Kette mit den bösen Menschen, die dann böse Dinge tun, die fängt schon viel eher an, die fängt schon kurz nach der Entwicklung an und nach der Entdeckung der Möglichkeit, dass man damit solche Dinge tun kann, Menschen verbessern kann, denn dann fällt das der Regierung und dem Militär in die Hände und dann wird das erstmal benutzt, um Krieg zu führen. Und das wird erstmal ganz, ganz lange dauern. Viele Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, bis das mal jemand anders irgendwie zu einem anderen Zweck in die Finger bekommt. Vielleicht wird's im gleichen Atemzug noch in kleinem Ausmaß in der Medizin verwendet, aber vielleicht dann auch nur für spezielle Menschen. Das weiß ich nicht. Aber ja, das sind so meine abschließenden Gedanken dazu. Ich hätte noch viel mehr, aber irgendwann muss man Schluss machen.
Nächste Woche, am 28.12., nächste Woche Donnerstag, habe ich die letzte Folge in diesem Jahr mit Dieter. Du bist ja leider nicht dabei. Wie hast du das Jahr bisher erlebt?
Das Jahr generell war, es war schön, es war sehr, ich hatte ein sehr stressiges Jahr. Das Jahr war wirklich sehr stressig. Es war aber trotzdem schön. Privat war es sehr schön. Aber was Arbeit angeht und den Podcast angeht, war es wirklich sehr stressig. Also das, ich würde ganz sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, die Podcast-Folgen aufnehmen, alles. Das macht natürlich Spaß. Aber es ist dieses Jahr extrem eskaliert und in Arbeit ausgearbeitet, Arbeit ausgearbeitet, Arbeit ausgeartet. Dass ich schon das ein oder andere Mal an dem Punkt war, wo ich wirklich körperlich und auch mental wirklich fast am Ende war. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, was die Podcast-Geschichte angeht. Ich will ja nicht immer nur meckern, mich beklagen, darf mich nicht beklagen. Alles läuft sehr gut. Unser Podcast hier läuft sehr gut. Die Leute kommentieren fleißig, teilen ihre Meinung mit uns, was ich sehr cool und sehr wichtig finde, dass auch die Meinungen geteilt werden. Die Leute schicken uns Anregungen, über was wir sprechen sollen. Das finde ich sehr gut. Wir beide kommen ganz gut miteinander aus. Und die Themen finde ich immer ganz spannend. Es ist nicht immer eins so gut wie das andere, das ist völlig klar. Also man produziert nicht jede Woche den nächsten Nummer-1-Hit, das ist völlig klar. Da sind doch mal ein paar Gurken auch dazwischen. Das erkennt man ab und zu. Müsst mich bestätigen, das erkennt man ab und zu leider erst, wenn die Folge schon draußen ist. Und in dem Moment, wo man es aufnimmt, hält man es vielleicht für eine gute Idee. Dafür entschuldigen wir uns aber nicht, denn das ist einfach so, das ist der Lauf der Dinge. So ist der Mensch immer, so tickt der Mensch immer. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich mich nicht beschweren. Der englische Podcast läuft gut mit Dustin. Hier und da kleine Problemchen, aber ansonsten läuft er auch ganz gut. Sage von Sonderbar läuft gut. Leute, was soll ich sagen? JWR wird weitergehen, wird mit guten Episoden weitergehen. Wir haben noch gute Ideen, noch viele, viele gute Ideen. Wir bekommen viele Vorschläge von den Leuten. Also es ist kein Ende in Sicht. Es wird vielleicht hier und da ein bisschen Unterstützung geben von jemand anders, wie von Dieter zum Beispiel, da ich ja ganz schön eingespannt bin ab und zu. Aber ja, es geht weiter.
Und die lieben Freundinnen und Freunde vom JWR Podcast, das war ein sehr spannender Austausch. Und es war auch wie immer, also viel vorbereitet, nichts besprochen, faktisch eigentlich. Aber jetzt wird's random. Dankeschön. Gute Nacht und schönes Weihnachtsfest übrigens. Fällt mir gerade noch mal so spontan ein. Und bis zur nächsten Woche.